Ja, ich finde es total interessant, diese unterschiedlichen Perspektiven, Kind zu sein oder Erwachsener zu sein. Und im Grunde genommen kommt es ja in die ähnliche Richtung raus. Als Kind wünscht man sich, endlich mal so selbstständig zu sein, selbst entscheiden zu können, Auto fahren, ins Bett zu gehen und das zu tun, was man will. Ist gut, dass man das nicht immer alles darf, was man will. Und als Erwachsener möchte man manchmal gern die Uhr zurückdrehen und einfach wieder spielen wie ein Kind. Ich kann euch Erwachsene nur einladen, macht das doch einfach. Spielt doch Lego. Könnt ihr doch. Ihr könnt auch mehr Überraschungseier essen. Da hindert euch niemand dran. Also ich finde total diese unterschiedlichen Perspektiven interessant und wie man sich doch manchmal wünscht, die Uhr vor- oder zurückzustellen. Und ich hoffe einfach, ich wünsche dir, hoffe es für dich, für uns alle, dass wir versöhnt sind mit unserem Leben da, wo wir heute stehen. Und ich persönlich kann das sagen, ich freue mich heute in dem Alter zu sein, in dem ich bin und schaue auf gestern zurück und freue mich auf morgen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder da auch bei sich ankommt. Allerdings, Annette Lüdecke hat das ja schon anklingen lassen, neben der Kindheit als eine Entwicklungsphase im Leben, Kind, dann Jugendlicher zu sein, dann erwachsen zu werden, älter zu werden, neben dem gibt es die Kindschaft, also diesen Status, Kind zu sein. Und mir ist dieses Bild so vor Augen gewesen, so wie es im Leben ja so verschiedene Ankerpunkte gibt, die mich irgendwo festhalten, fest verankern. So ist es auch dieser Gedanke, dass ich Kind bin, ist für mich ein Ankerpunkt im Leben, Kind zu sein. Denn Gott hat ja in seine Schöpfung hineingelegt, dass wir Kinder sind. Denn Schöpfung funktioniert ja an und für sich recht natürlich durch Fortpflanzung. Und dadurch ist das Kindsein, die Kindschaft, ja etwas, was wir in der Schöpfung natürlicherweise haben. Und ich dachte, ganz interessant, völlig unabhängig, ob jemand seine Eltern kennt oder nicht. Es gibt ja tatsächlich traurige Biografien von Menschen, die ihre Eltern nicht kennen oder ihre Großeltern. Gerade durch Krankheit oder Kriegssituationen gibt es solche Schicksale. Aber völlig unabhängig, ob du deine Eltern kennst oder nicht, du hast welche. Du kommst ja irgendwo her. Unabhängig davon, ob du gute Eltern hattest oder nicht so gute Eltern oder ob du das vielleicht so empfindest oder empfunden hast, du hast Eltern und du bist Kind. Unabhängig von deiner Beziehung zu deinen Eltern und auch unabhängig, ob deine Eltern noch leben. Das ist gerade, finde ich, ein sehr wesentlicher Aspekt im Älterwerden, weil wer älter wird, verliert auch irgendwann seine Großeltern sowieso und aber auch seine Eltern. Und trotzdem hast du Eltern. Du weißt, dass du Eltern hast. Du bleibst Kind. Ich fand es so interessant. Nächste Woche ist der 7. Todestag unserer Oma, meiner Schwiegermutter. Und ich fand das immer so interessant, wenn sie mit leuchtenden Augen von ihrem Vater erzählt hat. Ihr Vater wurde inhaftiert und erschossen. Da war sie ein 11-jähriges Kind. Das heißt, sie hat nur frühkindliche Erfahrungen an ihren Vater. Und die waren natürlich durchs Leben, auch durch den Verlust, ein bisschen verklärt. Aber wenn sie von ihrem Vater erzählt hat, wie er sie mitgenommen hat zum Fischen an den Fluss, das war für sie eine Erinnerung im Leben, die ist geblieben. Dieses Bild eben, unabhängig, ob die Eltern leben, aber diese Erinnerungen, die bleiben. Schwieriges Thema, das merken wir auch in politischen Diskussionen in den letzten Jahren immer wieder. Das sind Themen wie künstliche Befruchtung. Wie ist das plötzlich, wenn eine Frau, die keinen Partner hat, auf künstlichem Weg über eine Fremdsamenspende ein Kind bekommt? Und das ist in Deutschland so geregelt, dass jedes Kind ein Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung hat. Das ist übrigens in anderen Ländern nicht unbedingt so. Das heißt, spätestens wenn ich 18 bin, habe ich das Recht zu erfahren, wer ist der Samenspender. Also dieses Recht auf zu wissen, wer ich bin und wo ich herkomme, das ist doch in unserem Land auch geschützt. Und da sind wir heute in unserer Themenreihe, weil es, so denke ich, essentiell wichtig ist für unsere eigene Identität, für die Frage, wer bin ich? Muss ich wissen,
wo ich herkomme, meine Wurzeln kennen, wissen, dass ich Kind bin. Ich habe euch heute mal eine alte Bibel mitgebracht. Die gibt es ja heute in Antiquariaten zu kaufen. Das ist insofern kein Seltenheitswert. Aber diese Bibel schon, denn die hat 1924, also vor fast 100 Jahren, mein Urgroßvater zu seiner Taufe geschenkt bekommen. Da war damals mein Opa 4 Jahre. Da hat sich mein Urgroßvater offensichtlich taufen lassen. Das hat mir nie jemand erzählt, aber es steht vorne in einer handgeschriebenen Widmung. Steht hier drin. Und ich habe den mal im Regal meiner Eltern gefunden und habe mir die gesichert. Diese Bibel, dieses alte Buch, ist ein Stück Familiengeschichte. An dieser Bibel weiß ich, wo ich herkomme. Und wenn mich auch der Glaube im Elternhaus gar nicht so geprägt hat, aber weiß ich, meine Urgroßeltern, die waren gläubige Menschen. Also ein Stück von meiner eigenen Identität, von meinen Wurzeln. In unserer Predigtreihe geht es ja auch um unsere neue Identität in Christus. Also um diesen geistlichen Aspekt. Wer bin ich denn eigentlich im Glauben? Wer bin ich als glaubender Mensch? Wer bin ich als Christ? Und da, das ist das Thema heute, bin ich Kind Gottes. Und das bedeutet eben auch geistlich, dass ich bestimmte Wurzeln habe, dass ich weiß, wohin ich gehöre. Und wir haben ja letzte Woche als Einleitung zur Predigtreihe den ganzen langen Text gelesen. Und ich lese euch heute mal nur die 2 Verse vor, um die es heute geht, aus Epheser 1. Da heißt es im Vers 5, er, also Gott in Christus, er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade, die hat er uns durch den geschenkt, den er liebt. Also er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Ich bin sein Kind, heißt es heute. Und ich möchte nochmal anschließen, so wie Annette vorhin gesagt hat, sag dir diesen Satz, Gottes Lächeln ist heute über mir. Sag dir diesen Satz auch ganz persönlich, ich bin sein Kind, ich bin dein Kind, Herr, ich bin ein Kind Gottes. Und ich habe dazu 3 kurze Gedanken. Der erste Gedanke ist, ich bin sein Kind erstens, weil Gott sich nach mir sehnt. Du bist sein Kind, weil Gott sich nach dir sehnt. Letzte Woche ging es ja um diesen Gedanken der Erwählung. Gott ist vor uns da. Er hat uns erwählt, bevor der Grundstein dieser Welt gelegt ist. Gott ist immer der Erste und genauso ist es auch hier in Bezug auf unsere Kindschaft. Es ist Gottes Idee. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Es ist sein Wunsch, es ist seine Idee, es ist sein Plan, es ist sein Gedanke. Und warum? Diese Frage habe ich mir gestellt, warum ist das so? Und ich bin davon überzeugt, weil Gott eine Sehnsucht in sich trägt nach seinen Kindern. Nach Gemeinschaft. Gott will nicht alleine sein. Gott ist in sich schon dreieinig. Gott ist Vater, Sohn und Geist. Gott ist ein soziales Wesen. Gott ist nicht ein Gott, der im Universum irgendwo thront, sondern Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Gott wünscht sich Kinder. Und ich glaube, niemand kann das so nachvollziehen wie Eltern, die sich Kinder wünschen. Oder musste ich auch im Lauf der Jahre immer wieder auch feststellen, gerade Frauen, die haben diesen natürlichen Kinderwunsch noch mehr in sich. Gerade Frauen, die keine Kinder bekommen, fangen oft im Alter, wo es dann nicht mehr geht, Ü40 an zu trauern. Weil es irgendwo auch ein Schmerz ist, dass dieser Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Also, wenn schon der Mensch trauert, weil er sich sehnt, nach Nachwuchs, nach Kindern, um wie viel mehr Gott. Gott sehnt sich. Und ich glaube, dass es viel aussagt über unsere Vorstellung auch von dem, wie Gott ist, von seinem Wesen. Gott ist eben nicht der Egozentriker, der für sich selbst verwirklicht und sagt, boah, ich hab doch alles. mein Leben ist gut, ist geil, wie es ist, ich brauche keinen, sondern Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dann lesen wir so diese ganze Geschichte von Israel und tatsächlich hat die auch schon was damit zu tun, denn Gott hat sich ein Volk erwählt, ein Bundesvolk Israel, weil er sich gesehnt hat nach Kindern. Deswegen waren ihm die anderen Völker nicht egal. Aber dieses Volk Israel hat er sich auserwählt als Volk von Kindern in seinem Bund. Nur, und das ist ja diese wechselvolle Geschichte, dass dieses Volk Israel immer wieder auch Gott den Rücken gedreht hat und untreu geworden ist und Gott immer wieder diese Sehnsucht zum Ausdruck bringt. Ihr lauft von mir weg, ich sehne mich nach euch. Aber trotzdem blieb es immer irgendwo auch begrenzt. Weil Gott aber unbegrenzt lieben will, unbegrenzt Gemeinschaft haben will, hat er, und auch das ist Teil seines Plans, seiner Erlösung in dieser Welt, hat er uns Jesus gesandt, seinen Sohn. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns diese Kindschaft wieder neu zu bringen. Und zwar nicht nur dem Volk Israel, sondern allen Menschen. In Jesus zeigt sich Gottes unbegrenzte Sehnsucht und Liebe nach Gemeinschaft. Und das ist wichtig, und der Apostel Paulus greift das auch auf im Neuen Testament, dass eben Kindschaft im Neuen Testament nicht mehr durch Abstammung passiert. Du musst kein Jude mehr sein, um Christ zu werden, sondern die Zugehörigkeit zu Israel ist es nicht mehr, sondern jeder, egal wer, hat durch Jesus den Zugang zu Gott. Also der erste Gedanke, ich bin sein Kind, weil Gott sich nach mir sehnt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich bin sein Kind, weil Jesus mich in seine Familie geholt hat. Sein Kind zu werden, das heißt, im Epheserbrief, was wir gerade gelesen haben, da steht ein Wort im Griechischen, das ist jetzt nicht so wichtig, ob man das kennt, das ist auch keine Prahlerei, aber ich fand es interessant, Hiothesia heißt das, das ist eine Einsetzung zum Sohn. Also dieses Bild, Gott nimmt uns und setzt uns ein als Sohn oder als Tochter. Nimm das bitte immer auch geschlechtlich für alle zutreffend. Also Gott holt mich in seine Familie, indem er mich durch Jesus zu seinem Kind macht. Er setzt mich ein als Sohn, als Tochter. Und dann ist einer meiner Lieblingsbibelverse am Anfang des Johannesevangeliums, wo er sagt, alle, die an ihn glauben, alle, die an Jesus glauben, denen gibt er das Vorrecht, das Recht, Kind Gottes zu heißen. Also nimm es für dich persönlich. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, nimm es persönlich und sag, Jesus, dann bin ich dein Kind. Es ist mein Recht durch dich. Es ist mein Vorrecht. Und Paulus, der führt diesen Gedanken weiter und sagt, du bist jetzt kein Knecht mehr. Du bist kein Knecht der Sünde, kein Knecht dieses Lebens, das dir oft wie ein Rucksack auf dem Rücken dich nach unten drückt, sondern du bist jetzt Kind aus einem Knecht, ein Kind geworden und somit auch ein Erbe. Dir steht alles offen. Dir steht der Himmel offen. Dir steht das Leben offen, weil du Kind Gottes bist. Und dann sagt Paulus auch, dass diese Zugehörigkeit zu Gottes Familie, diese Zugehörigkeit, Kind zu sein durch den Geist Gottes in unserem Herzen was verändert. Dass wir nämlich aus diesem fernen, fernen Gott einen nahen Gott bekommen, in dem wir sagen können, Abba, lieber Vater. Dieses Abba aus dem Aramäischen, das ist nicht wirklich übersetzbar. Das ist eine Koseform von Vater, aber nicht ganz der Papi im Deutschen. Aber das bringt Gott näher als nur ein strenger Vater, ein Herr Vater. Ich weiß nicht, wer den Film Das Weiße Band kennt. Da war der Pastor, der Herr Vater, der seine Familie tyrannisiert hat. Aber heißt, lieber Vater, der Vater, bei dem ich gern bin, so wie Annette vorhin dieses Bild hatte, gerne auf dem Schoß der Mutter zu liegen oder beim Vater zu liegen, gerne da zu sein. Oder wie du, Simon, vorhin gesagt hast, ich möchte gerne Tischtennis spielen, ja, wie mein Vater, wie mein Papa. Also der Geist Gottes schafft, dass aus einem fernen Gott ein naher Gott wird, dass wir sagen können, aber lieber Vater. Das ist gerade ein bisschen ein fremder Gedankensprung, der mir gerade kam. Ihr konntet das nicht sehen. Aber was es heißt, von fern, von ganz weit her nahe zu werden, das habe ich gerade von hier vorne erleben dürfen. Nämlich, Aldrin, du kommst ja schon so lange in Gottesdienst und ich weiß, dass Aldrin ist Inder und vor einigen Monaten geheiratet hat. Das hat Corona ziemlich verzögert und als ihr dann geheiratet habt in Indien, dann kam Aldrin nicht mehr zurück nach Deutschland. Das hat auch wieder ein paar Monate gedauert und deswegen hat es jetzt noch mal eine Weile gedauert und jetzt konnte Aldrin endlich seine liebe Frau herholen und welcome in our service. Und es war für mich eben ein wunderschönes Bild zu sehen, Aldrins Frau, die er mir immer gezeigt hat in WhatsApp, im Status, in Bildern, die war tausende von Kilometern weg in Fernost und er hat sie jetzt hergeholt, jetzt ist sie nahe, die sitzt neben ihm, die ist hier, ein tolles Bild finde ich auch für diesen Gott, der eben nicht mehr weit weg ist, sondern durch Jesus, mein Vater, der hier ist, der mir nahe ist, durch den ich durch den Heiligen Geist sagen kann, aber lieber Vater. Jesus offenbart uns den Vater. Eins der schönsten, finde ich, Glaubenspunkte, die wir in unserem Glaubensleben auch, in unserem Leben überhaupt lernen können. Und ich halte es so für wichtig und heilsam auch, denn wir hatten das Thema gestern in unserem Mitgliedschaftskurs, wenn auch da oft ein Dilemma ist, dass viele Kinder schwierige Vaterbilder hatten, bis dazu, dass Menschen missbraucht werden und dadurch ein erschüttertes, zerrüttetes Vaterbild haben, aber über dieses Verständnis, Gott kommt mir als Vater nahe, kann auch was heilsam werden in mir, dass ich auch die Beziehung zu meinem irdischen, zu meinem leiblichen Vater vielleicht ganz anders finden und erleben kann und da vielleicht auch und hoffentlich auch Versöhnung erleben kann. Also ich glaube, dieses Bewusstsein, Gott ist mein Vater, ist nicht nur, weil ich das gelernt habe oder irgendwas Abstraktes, sondern das ist auch ein heilsamer Gedanke für mein Leben, für meine Beziehungen auch zu meinen Eltern oder meiner Eltern zu mir. Und damit schafft dieser Gedanke von der Kindschaft auch was sehr Versöhnliches im Leben und hat große Auswirkungen. Und diese Auswirkungen, ich hatte ja erstens, ich bin sein Kind, weil Gott sich nach mir sehnt. Zweitens, weil er mich in seine Familie geholt hat. Und der dritte und letzte Punkt ist eben, welche Auswirkungen hat das? Ich bin sein Kind, damit ich als Kind Gottes lebe. Und das klingt vielleicht so einfach, aber ich möchte dieses Bild nochmal aufgreifen. Als Kinder sind wir nicht mehr Knechte, sondern zur Freiheit berufen, zur Freiheit der Kinder Gottes, sagt Paulus. Und Freiheit ist ja nicht nur ein Begriff, ich bin frei, um jetzt zu machen, was ich will. Das ist ein Teil der Freiheit, ein Aspekt. Ich kann alles machen, ich bin frei, ich bin nicht mehr hier versklavt. Aber frei zu sein heißt ja, dass ich nicht im Selbstzweck stehen bleibe, sondern dass ich losgehen kann, dass ich leben kann, dass ich befreit als Kind Gottes durch diese Welt gehen kann. Und da gibt es im Neuen Testament Bilder, Kinder des Lichts, Kinder der Freiheit. Oder in dem Bild auch, das Jesus mit seinen Jüngern hat, ihm nachzufolgen, zu sagen, Herr, ich glaube an dich, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern der Glaube an dich, dass ich dein Kind bin, das durchdringt mein Leben, das bestimmt meinen Alltag, das bestimmt mein Tun, das hat auch Auswirkungen auf meine Hände, auf mein Herz, auf meine Worte, auf das, wie ich mit Menschen unterwegs bin. Das hat auch was damit zu tun, dass mir Gemeinde wichtig ist. Wie gesagt, wir haben gerade diesen Mitgliedschaftskurs jetzt durchgeführt mit 5 Menschen, die gerne hier Mitglied in der Gemeinde werden wollen. Und da war gestern nochmal so ein Aspekt, was ist mir hier wichtig? Und da sagt eine junge Frau, weil ich gerne hierher komme, weil ich mich nicht früh aus dem Bett quäle und sage, oh, ich muss da hingehen, sondern weil ich gerne hinkomme, um die Menschen zu treffen, um mich auszutauschen, um auch mich, ja, um Glauben auch zu teilen, was ich vielleicht unter der Woche mit Menschen nicht so kann, die gar nicht an Gott glauben. Also auch Gemeinde und Gemeinschaft als etwas zu erleben, wo wir als Kinder Gottes zusammen sind und was eben Auswirkungen hat in meinem Leben. Weil ich das nicht nur im Privaten tief drin habe, sondern ich teile es mit. Freiheit ist spürbar, die macht den Unterschied. Und gerade ja auch in Gemeinde, wir haben das gestern auch diskutiert, weil Gemeinde ja da eben auch nicht nur im Selbstzweck ist. Das ist nicht nur ein Leistungssportverein, wo ich genau mit meiner Altersgruppe nur in einem Bereich das gleiche Ziel habe, sondern wo Generationen sich treffen und begegnen, wo man sich gegenseitig austauscht, wo Vielfalt erlebbar ist, wo Biografien anders sind, wo ich fragen kann, wie machst du das im Leben, wo man voneinander lernt. Das, glaube ich, ist auch so ein Stück Idee von Familie Gottes, von Kindschaft in Gemeinschaft, wie Paulus uns das hier vor, im Epheserbrief sozusagen vor Augen malt. Kind der Freiheit. Ein Kind der Freiheit lebt aus einem inneren Antrieb heraus. Nicht, weil ich mal als Christ getauft bin oder weil ich so aufgewachsen bin, sondern weil in mir der Geist Gottes mich zur Freiheit berufen hat. Und als Kind der Freiheit lebe ich nicht nur, um einen Gott zufrieden zu stellen, aus Angst vor einem strengen Vater, sondern aus Liebe zu ihm, weil er mich liebt und ich ihn lieben darf. Ich hoffe damit, euch ein bisschen mit reingenommen zu haben in diesen Gedanken, was heißt es, Kind zu sein. Im Voraus hat er uns dazu bestimmt, Kinder zu sein, und durch Jesus hat er uns dazu gemacht und berufen. Und immer wenn ich, wie bei euch rückwärts, das kleine Kind auf dem Schoß sehe, das sind doch diese schönen Bilder, lasst uns das auch mitnehmen. Da kann man das erleben, was es heißt. Kind, ein Kind zum Anfassen, ein Kind zum Anschauen. Und so begreif das für dich. Du, ich, wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder unseres Vaters. Annette, ich möchte dich schon mal einladen, nach vorne zu kommen. Nirgends können wir das vielleicht so nochmal anschaulich machen als Gemeinde, als wenn wir zusammen Abendmahl feiern. Das Abendmahl macht uns bewusst, dass uns verbindet, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und im Abendmahl feiern wir, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, das Brot und der Traubensaft als Symbole für seinen Leib und sein Blut. Und wir wollen euch jetzt einladen, dass wir das zusammentun. Wir haben uns angewohnt, das unter Hygienebedingungen zu machen. Und deshalb möchte ich jeden einladen, der das für sich in Anspruch nimmt, Kind Gottes zu sein. Kommt, nehmt eure Maske und kommt von hier hinten, hier an diesem Tisch vorbei. Ihr bekommt den Becher mit dem Traubensaft und ein Stück Brot in die andere Hand. Könnt euch auf euren Platz setzen, und Holger Huhn wird uns dazu Lobpreismusik spielen, und ihr seid eingeladen, das einfach auch wirken zu lassen. Und Annette, bitte bete du noch für uns.
Gott, ich danke dir, dass du Gemeinschaft mit uns haben willst und dass du uns das jetzt auch nochmal so vor Augen gemalt hast, dass es dir so, so wichtig ist, uns nahe zu kommen, uns so ganz nahe zu sein, uns unbegrenzt lieben zu können, und dass du den Weg frei gemacht hast, dass du, Jesus, bis ans Äußerste gegangen bist, dass du für uns in den Tod gegangen bist, um diesen Weg frei zu machen. Und ich danke dir, dass wir das im Abendmahl immer wieder schmecken und sehen dürfen, dass du uns nah bist, dass du uns begegnen willst und dass du uns unbegrenzt lieben willst. Danke dafür.